Was passiert, wenn Menschen im Notfall überlegen müssen, ob sie sich die Hilfe noch leisten können? Denn der Rettungsdienst, der kostet ja Geld. Und jahrzehntelang war das immer so quasi unsichtbar, weil die Krankenkassen haben das ja immer bezahlt. Jetzt könnte es aber sein, dass die Rechnungen direkt zu den Bürgern kommen und diese, die auch bezahlt werden müssen, also nicht erst an die Krankenkasse schicken und die wird übernommen. Ob das wirklich so ist und warum der Rettungsdienst eigentlich so teuer ist, darüber möchte ich heute mit euch reden.
Retterview.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfallsanitäter Sammy Splint.
Was kostet der Rettungsdienst eigentlich wirklich? Ein Rettungseinsatz ist ja teuer und keine Frage, aber er ist nicht das Einzige, was diesem System Geld kostet. Und in dieser Folge sprechen wir darüber, wo die Kosten tatsächlich entstehen und warum der Blick auf einen Einsatz nur zu kurz greift. Und wir haben Menschen auf der Straße gefragt, was sie glauben, was ein Rettungsdiensteinsatz kostet. Die Antworten sind ehrlicher, als man denkt. Und damit willkommen zur Staffel 3 von Retterview. Diese Staffel startet anders und das hat Gründe. Ihr habt es wahrscheinlich auch schon bei mir auf dem Instagram Kanal gesehen in dem Video. Die Zusammenarbeit mit Mike in der bisherigen Form konnte nicht weitergeführt werden. Das waren strukturelle und inhaltliche Umstände, die diese Entscheidung notwendig gemacht haben und mehr gehört hier auch einfach nicht hin. Viel wichtiger ist jetzt, was jetzt kommt, denn wir haben die Gelegenheit einfach genutzt, also mein Team und ich, Retterview ein bisschen neu auszurichten. Der Podcast, der läuft ja jetzt schon seit 2021. Ich glaube, Februar sind wir gestartet und wir haben von Anfang an echte Einsatzstories erzählt und persönliche Erfahrungen geteilt und den Rettungsdienst so gezeigt, wie er wirklich ist. Keine Sorge, das bleibt natürlich. Neues aber, Retterview wird breiter, tiefer und vernetzter. Also in Staffel 3 werden wir deutlich mehr Gäste hier einladen. Kolleginnen und Kollegen aus ganz Deutschland haben mir aus verschiedenen Bereichen des Rettungsdienstes, der Pflege, der Medizin, der Forschung, aber auch der Feuerwehr und der Ausbildung und angrenzend Systeme zugesagt, dass sie gerne mit dabei sein werden. Und ich freue mich schon drauf, denn wir sprechen nicht nur über Erlebnisse, sondern gehen auch in Alltagsthemen und in Fachthemen gezielt an. Das heißt also, alle von euch werden damit abgedeckt, ob Laien oder auch Fachkolleginnen und Kollegen. Dinge, die im Einsatz oft untergehen, werden hier auch komplett auseinandergenommen, eingeordnet und ich versuche sie euch verständlich zu erklären. Ohne so einen Lehrbuchton, aber schon mit Substanz. Ja, und ein weiterer Kern von Staffel 3 ist auch natürlich die Community. Eure Meinungen, eure Erfahrungen und eure Fragen, die fließen aktiv mit ein. Dazu nutzen wir natürlich weiterhin die Instagram-Kanäle Retterview, aber auch Sammy Splint. Und über die Webseite starten wir natürlich regelmäßig Umfragen und Themenabfragen. Also bleibt da auch sehr auf dem Laufenden. Ich kann euch auch empfehlen, den Discord-Server mal anzumachen und einfach mal mit zu uns raufzukommen. Den Link haben wir überall verteilt, auch auf unseren Shownotes und in den Linktrees und was wir da nicht alles haben. Da könnt ihr mitmachen, da haben wir einen Sprachkanal und auch da werde ich gelegentlich mal Events starten und mit euch dann auch Gespräche führen und diese gegebenenfalls aufzeichnen. Keine Sorge, das kündige ich natürlich vorher an. Ja, also von daher werden diese ganzen Sachen direkten Einfluss auf die kommenden Folgen haben und ich bin sehr gespannt, was ihr so zu erzählen habt. Und Retterview wird kein Monolog oder so von mir. Ja klar, ihr hört jetzt mehr nur mich, aber ich hoffe natürlich auch viele andere. Es ist ein Austausch, mehr Realität. Ich freue mich auf viele, viele Perspektiven und, wie ich das immer so nenne, mehr Tiefe. Ja, also ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und jetzt lasst uns gemeinsam starten mit Staffel 3. Wie funktioniert das System Rettungsdienst eigentlich? Also wie kam ich zu dem Thema? Da bin ich nicht zufällig drauf gekommen, denn vor gut einer Woche, jetzt am 20. Dezember nehme ich ja gerade auf, da kam so eine Nachricht aus Essen, direkt auf deren Instagram-Kanal von der Feuerwehr Essen, die im Rettungsdienst bundesweit für Unruhe gesorgt hat, aber nicht nur da, sondern auch eben bei der breiten Bevölkerung. Denn da stand plötzlich die Idee im Raum, dass ein Rettungswageneinsatz nicht mehr ausschließlich über die Krankenkassen abgerechnet wird, sondern dass auch Bürgerinnen und Bürger finanziell beteiligt werden sollen. Hintergrund ist ein altbekanntes Problem. Der Rettungsdienst verursacht hohe Kosten und ein erheblicher Teil davon kann halt aktuell oder nur so unvollständig über die Krankenkassen refinanziert werden. Ja, das heißt also, ein großer Teil wird übernommen, aber für den Rest, ja, da bleiben die Städte und Kommunen einfach auf den Kosten sitzen. Essen hat diese Rechnung sehr offen gemacht und gesagt, so geht's auf Dauer halt einfach nicht weiter. Wichtig dabei ist, es ist kein Einzelfall und auch keine spontane Idee einer Stadt, ja, weil ähnliche Überlegungen haben wir auch schon in der Vergangenheit gehört aus anderen Bundesländern, wie zum Beispiel Brandenburg, wo ebenfalls diskutiert wurde, ob Bürgerinnen und Bürger Rettungsdiensteinsätze einfach stärker finanziell mit oder dass sie stärker finanziell in die Verantwortung genommen werden sollen. Was genau in Essen da geplant war und warum diese Debatte jetzt nochmal so hochkommt, braucht. Das wollen wir auf jeden Fall gleich nochmal beleuchten. Hören wir doch einfach mal in ganz kleine Teile dieses Videos rein. Und da geht es um eine sogenannte Gebührensatzung erstmal.
Zuerst möchte ich aber sagen, es ist ganz wichtig, dass Sie weiterhin, wenn Sie lebensbedrohlich erkrankt oder verletzt sind, den Notruf wählen. Wir kommen, wir leisten medizinische Hilfe, wir transportieren Sie und alle nachgeschalteten Fragen wie die Finanzierung regeln sich im Anschluss. Diese neue Gebührensatzung wird erst zum 01.01.2026 in Kraft treten. Das bedeutet konkret, alle Fahrten und Transporte, die im Rettungsdienst durchgeführt werden, bis zum 31.12. diesen Jahres, werden weiterhin normal abgerechnet und es kommen keine Kosten auf Sie zu.
Also haben wir erstmal gehört, es geht nicht um sofortige Rechnung, sondern um eine angekündigte Systemänderung. Trotzdem, die Diskussion startet jetzt und das völlig zu Recht.
Ab dem kommenden Jahr wird es wie folgt sein. Sie rufen den Notruf an, wir kommen, leisten medizinische Hilfe. Im Nachgang, wenn Sie versorgt sind, wird durch die Stadt Essen ein Gebührenbescheid gemäß dieser Gebührensatzung erstellt und dieser wird Ihnen zugesandt.
Ja, hier muss man vor allen Dingen jetzt erstmal ganz genau einordnen, weil der Satz ist wirklich ein Knackpunkt. Die Gebührenbescheide kommen erst nach der Hilfe. Also medizinisch korrekt, kommunikativ und hochproblematisch finde ich aber, dass für viele Menschen am Ende hängen bleibt. Ich bekomme Post für den Rettungseinsatz mit so einer Rechnung.
Die Krankenkassen werden voraussichtlich einen sogenannten Festbetrag bezahlen. Das heißt, sie zahlen eine feste Summe der entstehenden Kosten. Und die Differenz, die müssen Sie als Bürgerinnen und Bürger selber tragen.
Und hier finde ich das ganz toll, dass es wurde offen ausgesprochen, was sonst, verschleiert wird, könnte man so nennen, ne? Also ein bisschen hochgetragen, aber die Krankenkassen zahlen nicht mehr alles. Der Begriff Festbetrag, der klingt so ein bisschen technisch, bedeutet aber übersetzt, die Lücke bleibt und jemand muss sie irgendwie schließen. Also da bleibt die Stadt auf Kosten sitzen und die müssen jetzt ja trotzdem irgendwo getragen werden. Wir können ja nicht einfach für jeden Rettungseinsatz Schulden aufnehmen als Stadt Essen.
Die Stadt Essen ist nicht die Ursache dieses Verfahrens. Die Krankenkassen haben ihre Rechtsauffassung verändert, was dazu führt, dass die Finanzierungslücke bei den Transporten entsteht. Die Stadt Essen ist rechtlich verpflichtet, diese Kosten halten Sie als Bürgerinnen und Bürger weiterzugeben.
Ja, das ist jetzt so juristisch sauber formuliert, finde ich aber politisch sehr brisant, weil die Stadt sieht sich so als Durchreicher der Kosten, nicht als Verursacher. Ob man dieser Verantwortung so einfach weiterreichen sollte, weiß ich nicht, ist genau die Diskussion, die wir definitiv mal führen sollten. Aber
wenn Sie eine medizinische Notsituation haben und Hilfe brauchen, gibt es drei Möglichkeiten, diese Hilfe zu bekommen. Bei lebensbedrohlichen Krankenverletzungen wählen Sie die 112. Bei nicht lebensbedrohlichen Erkrankungen die 116-117. Das ist die Nummer des kassenärztlichen Notdienstes. Dort kann ein Arzt zu Ihnen nach Hause kommen, Sie vor Ort untersuchen und auch Verordnungen ausstellen. Und wenn Sie einen Krankentransport benötigen, dann rufen Sie 19 dreimal die 2, 19222. Bei dieser Nummer können wir vorgeplante Transporte realisieren und Sie belasten nicht den Notruf. Scheuen Sie sich aber nicht, in einer akuten Notsituation uns weiterhin anzurufen unter Nummer 112.
Hat er fachlich korrekt ausgedrückt, praktisch finde ich es immer noch schwierig. Und das wisst ihr ja mittlerweile aus den anderen Staffeln, die wir schon hatten. Weil die Differenzierung funktioniert nur, wenn Menschen ihre Situation auch richtig einschätzen können. Ja, und das ist nicht schwierig. Nicht jeder ist medizinisch sehr bewandert. Und auch da gibt es ja immer viele Diskussionen. Und genau das ist ja im Notfall oft nicht der Fall. Ja, also hier prallt so ein bisschen Theorie auf Realität. Und deswegen ist es schwierig, da gleich zu sagen, ja, wählen Sie die 112, wenn Sie lebensbedrohlich erkrankt sind. Oder die 116117, wenn es jetzt nicht lebensbedrohliche Erkrankungen sind oder eben für einen Krankentransport noch die 19222 oder wieder noch eine Nummer genannt. Also finde ich schon eine ganz heikle Sache, den Leuten das einfach nur so hinzuklatschen. Ja, hier viel Spaß. Und wenn sie sich lebensbedrohlich erkrankt fühlen, also da gibt es ja schon einige Beispiele, die wir immer wieder schon genannt haben, wo Leute sich als lebensbedroht erkrankt fühlen, weil sie zum Beispiel bei einer Erkältung weniger Luft als sonst bekommen, aber eigentlich immer noch ausreichend, dann sehen das einige schon als lebensbedrohlich an. Jetzt mal so ein kleines, banales Beispiel. Das ist also das, was die Feuerwehr und die Stadt Essen selbst dazu sagen. Im Original und ungekürzt und ohne Zuspitzung, wenn ihr das Originalvideo nochmal gucken wollt, habe ich euch direkt in den Shownotes nochmal verlinkt. Bevor wir darüber sprechen, ob das jetzt gerecht, sinnvoll oder auch gefährlich ist, müssen wir erstmal verstehen, wie sich der Rettungsdienst in Deutschland überhaupt finanziert und warum solche Lücken überhaupt entstehen. Und dazu gucken wir erstmal so ein bisschen drauf, wer bezahlt den Rettungsdienst eigentlich? Und da gibt es immer so zwei Zahler, die den Rettungsdienst bezahlen, je nach Ausgang des Einsatzes. Im Fall A hätten wir einmal, der Patient, ne, wird anbehandelt und so weiter und wird dann transportiert. Dann bezahlt die gesetzliche Krankenkasse diesen Einsatz. Zumindest ist das jetzt der Stand von Dezember 2025 nach Sozialgesetzbuch 5, der das Ganze regelt. Wird ein Patient nicht mitgenommen, also sprich, wir kommen dort an, als Notfallsanitäter untersuchen wir das Ganze, stellen fest, die Patienten können auch zum Hausarzt gehen oder die 116117 würde ausreichen, machen also nur eine Behandlung oder Untersuchung vor Ort, dann wird der Patient nicht transportiert und das heißt dann, die Kosten bleiben bei der Kommune oder dem Kreis, also indirekt uns, den Steuerzahler. Das ist so ein strukturelles Defizit, über das heutzutage immer mehr gestritten wird, weil, und hier geht es jetzt ganz genau nach der Abrechnung des Sozialgesetzbuches 5, wird ins Krankenhaus transportiert, ist es abrechenbar, verbleibt Patient am Ort, ist es eben nicht abrechenbar. Das heißt, der Rettungswagen gilt rechtlich immer noch primär als Transportmittel. Der Bürger hat bisher meist nichts direkt gezahlt, selbst wenn der Einsatz teuer war. Außer vielleicht einen kleinen Vorbehalt von 5 bis maximal 10 Euro, die dann von den Krankenkassen gekommen ist, aber eigentlich auch nur beim Transport. Wie das Ganze vielleicht für die Zukunft aussehen soll, darüber möchte ich gleich reden, aber dröseln wir doch einfach mal erstmal auf, was kostet so ein Rettungsdiensteinsatz denn jetzt eigentlich wirklich? Und die Kurzfassung ist, weil der Rettungsdienst kein Ehrenamt mit Blaulicht ist, sondern ein hochorganisiertes System, kostet er überhaupt erstmal Geld. Und ein RTW kostet Geld zum Beispiel durch Personal. Da haben wir so mindestens 2 bis 3 Fachkräfte, die 24/7 erstmal bereitstehen. Dann kommt noch das Fahrzeug plus eben die Technik da drauf. Da sind wir so bei rund 250.000 bis 350.000 Euro pro Gerät inklusive Ausstattung. Dann kommt noch dazu, wir haben Medikamente, wir haben Verbrauchsmaterial, die Leitstelle ist auch noch dabei, wir haben eine Ausbildung, da kommt noch eine Verwaltung und natürlich die gesamte Vorhaltung, also Betriebskosten, Halle und so weiter, Strom, Wasser, Gas, was auch immer. Ja, der RTW, der steht ja auch dann bereit, wenn niemand anruft und muss ja irgendwie bezahlt werden. Das heißt also, und das ist jetzt ganz spannend, der größte Kostenblock ist eigentlich nicht unbedingt der Einsatz, sondern das Bereithalten. Das heißt also, der Rettungsdienst kostet auch Geld, wenn er gerade mal nichts tut. Ja, natürlich machen wir in der Wache einiges noch, also Qualitätsmanagement und was da nicht alles dazu kommt, Tests, bilden uns fort und. Aber jetzt mal für dich so einfach gedanklich, was glaubst du, sind die Kosten eher beim einzelnen Einsatz oder bei dauerhaften Vorhaltung höher? Wie ich ja schon berichtet habe, kostet der RTW ja nur, wenn er eben transportiert. Und das liegt an unserem Sozialgesetzbuch 5, das eben sagt, ein Transport ins Krankenhaus wird eben weiter bezahlt. Das heißt also, der RTW kann nur Geld einnehmen für die Stadt, ja, auch inklusive seiner Vorhaltungskosten und alles Mögliche, wenn er eben transportiert. Das heißt, ja, die Krankenkassen zahlen für eine Krankenbehandlung, aber nicht im Rettungsdienst. Es sei denn, es kommt vielleicht noch ein Notarzt dazu. Ne? Den nehmen wir jetzt einfach mal aus. Wir reden jetzt hier nur vom Rettungswagen, kurz RTW. Ja, also wenn so ein RTW mit Notfallsanitäter, der heute auch heilkundliche Maßnahmen schon machen kann, durchaus, und dann heißt es ja per Gesetz, auch muss einem Arzt vorstellig werden mit dem Patienten. Da reden wir nicht immer vom Krankenhaus. Da reden wir auch vom Hausarzt oder vom kassenärztlichen Notdienst, gegebenenfalls auch vom Telenotarzt. So, und jetzt gehen wir mal davon aus, wir setzen jetzt eben hier so einen Kassenarzt ein oder einen Telenotarzt und der sagt, okay, wunderbar, die Hypoglykämie ist behandelt, Patient ist stabil, kann zu Hause bleiben, der Patient transportiert nicht ins Krankenhaus. Das heißt, der Rettungswagen nimmt hier jetzt kein Geld ein, weil er eben nicht transportiert. Er wird also im Sinne des Sozialgesetzbuches 5, könnt ihr gerne mal nachgucken, nur als Transportmittel gedient. Das heißt, medizinisch ist es absoluter Unsinn, rechtlich ist es aber aktuell eben die Realität. Das heißt, wenn ein Notfallsanitäter vielleicht fachlich richtig entscheidet, der Patient bleibt daheim, weil der ist nichts für das Krankenhaus, der ist was für einen Hausarzt, für einen Kassenarzt oder was auch immer, vielleicht auch Palliativbehandlung, gegebenenfalls sogar eine Palliativbehandlung vor Ort, die wir oder eine Hospizbehandlung, sprich also, dass wir den Patienten bis zu seinem Ableben eben noch begleiten. Da ist ja meistens ein Notarzt auch dabei. Ja, aber nichtsdestotrotz, der Rettungsdienst oder Rettungswagen verdient da einfach 0 Euro von der Kasse. Das heißt, da gibt's wirklich so einen Zielkonflikt zwischen Medizin und Finanzierung. Und wenn ihr vielleicht mal jetzt gerade schon gegoogelt habt und geschaut habt, was macht denn das Sozialgesetzbuch 5 hier, mal so ein ganz kleiner Umriss. Es regelt auf jeden Fall die gesetzliche Krankenversicherung. Und da steht so sinngemäß drinne, die Kassen zahlen für Fahrtkosten, wenn sie notwendig sind. Ja, also steht auch dick und fett quasi hier bei mir im Skript, wenn sie notwendig sind. Und um eine stationäre und ambulante Behandlung zu ermöglichen. Ja, und da wird's halt jetzt echt komisch, ne? Also Rettungsdienst wurde historisch früher halt so eingeordnet, als das entstanden ist, dass er halt ein Zubringer ist und nicht, dass er eine eigenständige medizinische Leistung ist. Und das ist der Kern des Problems. Und darüber wird heutzutage auch schon sehr stark politisch diskutiert. Denn man hat mittlerweile festgestellt, heute ist Rettungsdienst nicht mehr dieses typische schnell hin, Patient einladen und ab ins Krankenhaus. Das kenne ich auch noch aus Rettungsassistentenzeiten. Da galt ja eine quasi Anbehandlung mit gewissen Medikamenten nur als Notkompetenz. Heutzutage ist es eine heilkundliche Maßnahme, die wir betreiben können, um weitere Gefahren und Ähnliches abzuwehren bis zum Eintreffen oder bis zum Heranbringen eines Notarztes, Arztes oder eines Krankenhauses, allgemein eines Arztes. Wir haben hochqualifizierte präklinische Medizin an Bord und betreiben diese auch mit Algorithmen, Diagnostik und Medikamenten und dem klaren Ziel, die richtige Versorgung und nicht der maximale Transport. Das Gesetz ist aber aus den 1980ern. Die Medizin arbeitet jetzt in 2025. Und ja, ihr merkt schon, da muss einiges überholt werden. Vielleicht ist ja die Lösung des Problems dann irgendwann die Notfallreform, wo da gegebenenfalls auch das Sozialgesetzbuch 5 geändert wird. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Weil wenn ich mir das mal so anschaue, wenn ich so in einige Rettungsdiensteinsätze jetzt mal zurückblicke, ja, ist medizinisch oft auch korrekt, mal eine Behandlung vor Ort zu machen. Ja, gegebenenfalls eben mit unserem Notarzt, Notärztin dazu. Ja, da wird auch beraten, da wird eine Nachsorgeempfehlung gegebenenfalls gemacht, weil wir eben dazu gerufen werden und man leitet dann weiter eben an den Hausarzt oder man ruft den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst sogar noch an oder gibt es weiter an andere ambulante Strukturen, die auch existieren. Nehmen wir mal so 1, 2, 3 Beispiele, wie zum Beispiel so eine Hypoglykämie, also eine Unterzuckerung, ja, bei einem Diabetiker, der das vielleicht sogar schon kennt. Da gibt man dann entweder Glucose oder sogar vorher noch was oral, wenn die Personen noch reden und schlucken können. Ja, die Leute wachen wieder mehr auf, kriegen noch ein Brot in die Hand und so weiter. Da wird dann nochmal geguckt und das ist nicht immer so. Natürlich müssten sie weiter überwacht werden, könnte man aber eben auch anders lösen. Wir haben das oft auch in Pflegeheimen und Ähnliches, wo man ja auch Fachkräfte eben da hat. Ne? Auch zum Beispiel der Fieberkrampf, also bei Kindern. Wir kennen das alle. Fieberkrampf sieht wirklich unheimlich aus, muss teils auch wirklich untersucht werden. Aber wir wissen auch, dass Fieberkrämpfe nicht unbedingt immer lebensbedrohlich sein können und oft auch schnell mit fiebersenkenden Medikamenten, Wadenwickel und so weiter behandelt werden können. Oder, wozu ich auch manchmal gerufen werde, sind Panikattacken, die man durchaus als Rettungsdienst super lösen kann und die dann eigentlich keine weitere Behandlung im Krankenhaus erfordern. Genauso die hypertensive Entgleisung ohne Endorganschaden. Häufig werden da die Rettungsdienste hingerufen und wir können das Problem oft dann zusammen auch mit den Notärzten, aber gegebenenfalls auch alleine lösen, müssen aber dann meistens einem Arzt vorstellig werden. Das kann aber in diesem Fall gegebenenfalls auch der Telenotarzt sein oder aber eben der Arzt, der vor Ort ist oder um die Ecke ist, wie auch immer, auch der kassenärztliche Notdienst. Also nicht jeder Notfall, zu dem wir fahren, ist immer auch ein Krankenhausfall. Und das System belohnt aber halt nur den Transport und nicht richtige Medizin. Und was das bedeutet, das habt ihr wahrscheinlich schon überall und vor allen Dingen auch von uns gehört. Ja, es führt zu überfüllten Notaufnahmen, das führt zu frustriertem Personal, höhere Gesamtkosten und natürlich schlechtere Patientensteuerung. Das ist ökonomisch und medizinisch also kompletter Unsinn, was da heutzutage gefahren wird. Und da muss man dringend was machen. Weil Notfallsanitäter, die dürfen heute einfach differenzialdiagnostisch arbeiten, die dürfen Medikamente geben und Therapieentscheidungen treffen. Aber rechtlich gelten sie immer noch als Transportpersonal. Ja, und ja, ihr werdet jetzt hier sagen, ja, wie gesagt, Notfallsanitätergesetz sagt, bitte einem Arzt vorstellen, aber wie gesagt, das ist ja nicht immer nur über das Krankenhaus möglich. Sodass der Notfallsanitäter per Gesetz hohe Verantwortung und auch eine hohe Haftung hat, aber trotzdem keine eigenständige Leistungsanerkennung. Und blicken wir das nochmal noch aus einem anderen Winkel. Und zwar die Patientensicherheit, die leidet ja auch, weil wir zwingen ja gewisse Patienten dazu, dann auch zu transportieren. Nein, also wir nehmen die jetzt nicht aus der Wohnung raus, obwohl sie also gegen ihren Willen, das machen wir natürlich nicht. Aber wir sagen ihnen schon, sie müssten mit ins Krankenhaus, obwohl man so manchmal sagt, so, boah, da muss ich mir auf die Zunge beißen und sagen, eigentlich müssen sie es nicht, aber sie müssen es jetzt nur, weil das Gesetz das so vorsieht und naja, ne? Eigentlich sollen wir ja nicht danach entscheiden, dass wir damit Geld verdienen, weil daran denke ich persönlich zumindest nicht immer, aber hey, ja, andere Stimmen würden da schon wieder was anderes sagen. Und was machen wir mit den Patienten? Wir setzen sie unnötig irgendwelchen Krankenhausinfektionen auf. Sie warten stundenlang in der zentralen Notaufnahme, weil sie vielleicht als grün kategorisiert werden, da andere Notfälle einfach viel, viel dringender sind. Wir trennen vor allen Dingen Pflegebedürftige aus ihrem Umfeld. Ich denke da immer auch an Demenzkranke, aber auch eben einfach an Menschen, die in ihrem Umfeld im Pflegeheim oder im betreuten Wohnen oder aber auch zu Hause einfach viel besser und vertrauter aufgehoben sind. Und wir setzen natürlich auch zusätzliche Risiken ohne Nutzen. Medizinisch nennt man das einfach eine Überversorgung und die muss einfach noch nicht mehr sein. Und wenn ich mal so in andere Länder gucke, da gibt es schon die Community Paramedicine, da gibt es Treat and Release, da gibt es Alternative Care Pathways und so weiter. Ja, also wenn ich alleine schon nach Niederösterreich gucke, da hatten wir ja auch die Community Nurse und vieles, vieles mehr, aber auch viele andere Länder, ja, die werden eben nach Entscheidungskompetenz bezahlt und nicht für gefahrene Kilometer. Deutschland hinkt da einfach über mehr als ein Jahrzehnt hinterher. Puh, das war ganz schön viel Bewertung von mir auch. Also man muss noch mal ganz kurz ein Fazit zu dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, stellen. Also der Transport wird belohnt statt Qualität. Die moderne Notfallmedizin wird einfach ignoriert und es werden falsche Anreize gesetzt. Und ich finde auch, Patienten werden damit geschadet. Und ja, man verbrennt einfach auch Geld damit. Ne? Die Zentrale für die Zukunft sollte also sein, soll Rettungsdienst ein Taxi ins Krankenhaus bleiben oder eine eigene eigenständige medizinische Leistung sein. Wir wollten ja nochmal auf Kosten gucken. Ich habe das auch mal so ein bisschen zusammengerechnet. Ich hatte ja schon gesagt, dass so ein RTW natürlich immer so 250.000 bis 350.000 kostet. Da kommen auch noch Wartungen, da kommen Prüfungen dazu, da kommt Ersatzbeschaffung dazu. Gehen wir mal auf die Personalkosten rein, so pro Jahr ungefähr. Da reden wir bei einer 24-7-Vorhaltung im Schichtsystem mit Aus- und Fortbildung von roundabout 450.000 bis 600.000 Euro im Jahr. Dann die Infrastruktur, da sind Wachen, da sind Leitstellenanteil, da ist IT, Funk, Verwaltung, QM, Ausbildung, auch da nochmal 40.000 bis 80.000 im Jahr und ich glaube, da rechne ich noch ganz nett. Ja, Verbrauchsmaterial müssen wir auch mal betrachten, wenn wir so auf Medikamente gehen, auf Einmalmaterial, Sauerstoff, Hygiene und natürlich auch Austausch von Geräten nach Einsätzen, weil die einfach so dreckig sind, dass wir die erstmal nicht mehr benutzen können. Da redet man auch gegebenenfalls von 30.000 bis 50.000 Euro im Jahr und von Unfällen und Kuckucki, die natürlich immer mal wieder passieren müssen, rechne ich gar nicht. Und da muss man einfach die Kosten einfach sehen, die da entstehen. Egal, ob transportiert wird, 80% der Kosten fallen an, egal, ob der RTW fährt oder nicht, weil immer gefahren werden können muss. Ist das jetzt richtig ausgedrückt? Gute Frage. Aber das macht's eben so ein bisschen an den Kosten. Und wenn natürlich ein RTW zu auch einigen Fehleinsätzen fährt, dann müssen diese Kosten, die ja bei einem Fehleinsatz nicht eingenommen werden, eben auf diese Einsätze ausgelegt werden oder umgelegt werden, die natürlich dann auch gefahren werden. Und nehmen wir mal Essen jetzt hier als konkretes Beispiel nochmal rein so ein bisschen. Und zwar gab's da scheinbar ja eine Verhandlung mit den Stadt und den Kassen, die ist gescheitert und die Krankenkassen haben eben gesagt, okay, so ein RTW, der kostet so roundabout 1020, 1052 Euro, irgendwie sowas war das und die Leute sollten jetzt, egal ob transportiert wird oder nicht, immer einen Eigenanteil von, ich glaube, ich habe es gehört, von 267 Euro bezahlen. Ja, und das wird auch nicht von der Krankenkasse irgendwie zurückerstattet, sondern das soll immer bezahlt werden. Und ganz spannend finde ich auf jeden Fall, was die Leute auf der Straße so erzählt haben. Da habe ich nämlich einfach mal nachgefragt, was glauben Sie eigentlich, was so ein RTW kostet, wenn der Sie ins Krankenhaus transportiert? Hören wir mal rein.
Retterview Straßenumfrage.
50 Euro. Also wenn ich jetzt ihn bestellen würde, 100 Euro oder mehr? Hm?
350 Euro. Ich sag irgendwas um die 1000. 1500 sag ich.
5000? Ich sag 5000.
300 Euro.
350 Euro.
Okay. Bei 1000 Euro können wir schon mal anfangen.
Welche Strecke? Das kommt.
Das ist egal.
Ach, nee, das ist egal.
Von hier ins Krankenhaus jetzt. Was meinen Sie?
Nee, würde ich nicht sagen, weil wenn das ja nur behandelt wird.
Ja, was heißt nur?
Naja, das ist ja weniger, ich sag mal, als der ganze mit, also Behandeln und Transport. Also ich würde schon sagen, da wären wir vielleicht bei 600.
Ja.
500, den geringsten Anteil, weil die betroffene Person später selber noch ihren Beitrag leisten.
200-400 Euro, ein paar hundert auf jeden Fall.
Hope it was free.
Ja.
No, it's not?
It costs.
Wow. I think it's like in Denmark, it doesn't cost anything.
Every hospital is free in Denmark. It is paid by tax.
Ganz spannend, am Ende habt ihr auch noch mal gehört, da habe ich ein paar dänische Mitbürgerinnen befragt, das wusste ich erstmal gar nicht, die haben plötzlich dann auf Englisch mit mir geredet und ich fand es halt super spannend, denn in Dänemark zahlt man tatsächlich alles über die Steuern. Das ist in Deutschland jetzt quasi genauso, wir zahlen das ja auch über unsere Pflegesteuer und Krankenkassensteuer und sowas, aber die haben das wirklich über die gesamte, also die haben nicht sowas wie eine Health Insurance, also wie so eine Gesundheitsversicherung, wie eben bei uns eine Krankenversicherung, sondern die waren ganz erstaunt, dass ich halt gesagt habe, da kosten Rettungswagen so und so viel Euro. Und das ist also sehr interessant, wie die Wahrnehmungen anderer Bürgerinnen und Bürger sind, die gesagt haben, ja, 1000 Euro mal 300 Euro, ich glaube, einer hat so gesagt 50 Euro. Also sie sehen das gar nicht so, weil wir mit diesen Kosten ja auch nie so richtig konfrontiert werden. Es sei denn, wir haben mal eine Krankenkassenkarte vergessen und da kommt mal ein Brief nach Hause geflattert, dann sieht man sowas vielleicht doch mal und hat dann auch mal einen Blick darüber, was der Rettungsdienst so in der eigenen Stadt, Kommune oder im Kreis eben kostet. Und es ist wirklich unterschiedlich. Ich habe, glaube ich, mal rausgesehen, dass in Berlin, glaube ich, der geringste Kostenanteil ist. Ich glaube, da sind wir bei 299 Euro. Korrigiert mich gerne, wenn das falsch ist. Aber das ist so. Und wenn wir jetzt mal nach Essen gucken, da haben wir ja gesagt, so ein RTW, der kostet so roundabout 1052 Euro. Na, also eine ganz große Spanne teilweise, die da auch von Kreis zu Kreis wirklich unterschiedlich ist und die dann eben jedes Jahr quasi mit den Kassen neu ausgehandelt wird. Jetzt habe ich die Leute aber auch nochmal gefragt, was meinen Sie eigentlich, was kostet ein Rettungswagen, wenn der nicht transportiert?
900. Ja. Ich glaube 100 Euro muss man denn zahlen ungefähr.
200.
Ja, 100.
Sag mal.
Warum nicht?
Ja, es kommt drauf an, was ich habe, ne? 170.
Die Hälfte? Oder dasselbe.
Aber wird ja wahrscheinlich ein bisschen weniger sein, gehe ich mal von aus. Gut, Anfahrt ist es ja denn, dann kann man mal einen halben Preis sagen, machen wir mal 300.
Ja, also da geht man davon aus, dass es natürlich dann so die Hälfte kostet und die Leute waren wirklich, wirklich erstaunt, als ich ihnen gesagt habe, sorry, aber wenn sie nicht transportiert werden, dann bekommt dieser Rettungswagen 0 Euro, aber er kostet trotzdem Geld. Also die Stadt kostet Geld, aber die Krankenkassen zahlen dafür einfach gar nichts. Und da waren die Leute schon wirklich sehr verblüfft, muss ich sagen. Und die haben wirklich, die wollten das nicht glauben. Einige haben sogar angefangen zu googeln und wollten das wirklich wissen und dann kam wirklich raus, der Mann da am Mikrofon, der hat tatsächlich recht. Bevor wir gleich in die Pause gehen, ganz kurz noch ein Wort zu Weihnachten und ja auch zu meinem eigenen Vorweihnachtsstress. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber mir ist im Dezember immer so, also bei mir ist der Dezember immer so ein Mix aus Terminen, Nachtschichten, To-Do-Listen und dem Gedanken, Mist, ich brauche noch ein Geschenk. Und da, genau da kommt Holy dieses Jahr ziemlich gelegen. Es gibt nämlich aktuell so eine Holy Special Gift Box und die ist ehrlich gesagt ziemlich rund. Also es gibt so 4 Probierboxen, Energy, Hydration, Eistee und Milkshake und insgesamt über 50 Sorten zum Durchprobieren. Plus ein Thermoshaker, der den Namen auch wirklich verdient, weil die Getränke bleiben wirklich warm bzw. kalt, je nachdem wie ihr das eben trinkt und das für sehr lange. Ja, mit dem Code RETTERVIEW spart ihr natürlich wie immer 10%. Für mich ist das so ein Geschenk, bei dem man einfach weiß, das landet nicht in der Schublade, das wird auf jeden Fall probiert. Und das Schöne ist, es gibt noch mehr Sorten jetzt und zwar den Milkshake Spekulatius. Leute, ich liebe Spekulatius. Ich mache mir das auch immer irgendwie in den Kaffee rein. So ein paar Krümel, so ein bisschen mit Zimt und so weiter. Auf jeden Fall ganz toll. Oder aber auch andere Sachen wie zum Beispiel Eistee Winter Punch mit Hibiskus und den Energy Drink Baked Apple. Guckt auf jeden Fall da gerne mal rein. Gebt den Code RETTERVIEW mit ein. Unten haben wir auch nochmal den Link retterview.de/holy und dann habt ihr auf jeden Fall den Code mit drin und spart nochmal 10%. Tut diesem Podcast was Gutes und vor allen Dingen euch und denkt dran, ihr könnt noch mit vielen weiteren Sachen sparen. Schaut euch auf der Holy-Webseite um und wir hören uns gleich, denn gleich geht's weiter mit diesem Thema. Weiter geht es mit dem Thema, was kostet der Rettungsdienst und vor allen Dingen sollten wir ihn in Zukunft wirklich bezahlen. Wir haben eben Stimmen von Bürgerinnen und Bürgern gehört und ehrliche Reaktionen und Überraschung, Unsicherheit, teilweise auch Angst, muss man sagen. Also die Leute waren wirklich verblüfft, was das Ganze so kostet und warum der Rettungsdienst nicht bezahlt wird, wenn er nicht transportiert. Genau, da müssen wir jetzt nochmal so hinschauen, weil in Essen, und da gibt es eine Neuerung natürlich auch, und die will ich euch nicht vorenthalten, hat man ja gesagt, so rund 250 Euro pro Rettungseinsatz, unabhängig davon, ob man transportiert wird oder nicht, muss bezahlt werden. Am 17.12. kam dann aber eine Rolle rückwärts. Es wurde einfach erstmal vertagt. Vorläufig gibt es also keine Rechnungen. Das heißt, man hat hier einfach gesagt, okay, öffentlicher Druck wahrscheinlich zu groß, ist jetzt meine Einschätzung zumindest damit. Wir müssen das Ganze nochmal beiseite legen. Das heißt aber, und da müssen wir wirklich ehrlich sein, so steht es auch drin, das Thema ist noch nicht vom Tisch. Es ist nur erstmal aufgeschoben worden auf Frühjahr 2026. Und das Thema muss man also wirklich nochmal ganz genau beobachten, wie es denn weitergeht. Und vor allen Dingen werden andere Kommunen und Kreise dem nachziehen. Als ich dann draußen war, habe ich natürlich nicht nur die Frage gestellt, was kostet so ein Rettungswagen, sondern ich habe mich vor allen Dingen auch nochmal damit mit den Leuten beschäftigt. Was würde denn sein oder wie würden sie darauf reagieren, wenn ich jetzt sage, ich hätte gerne von ihnen immer so 250 Euro für jeden Einsatz, ja, den sie eben so auslösen. Und dazu gab es folgende Reaktion.
Es hilft ja auf jeden Fall. Also natürlich würde man es irgendwie bezahlen und das machen. Die haben ihm geholfen. Man hat sein Leben, seine Gesundheit steht an erster Stelle. Und warum, wofür Geld ausgeben, wenn es nicht seine Gesundheit ist?
Wenn ein Rettungswagen-Einsatz Geld kostet, führt das ja auch dazu, dass viele bei Notfällen gar keinen Rettungswagen mehr rufen, weil sie denken, ich muss das bezahlen und kann mir das nicht leisten.
Ich glaube, wir könnten das nicht wirklich bezahlen. Wir haben kein Geld dafür, so wirklich. Na, also wenn es schlimm wäre, würden meine Eltern trotzdem anrufen, weil sie sich mehr Sorgen über mich machen. Aber es könnte schon sein, dass Menschen dann weniger anrufen, wenn sie wirklich kein Geld haben.
Das muss ja nur jemanden treffen, der nicht so viel Geld verdient und dann oder Hilfe bezieht oder so. Der überlegt sich das dann dreimal. Also wenn ich ihn rufe, dann brauche ich ihn meistens, dann würde ich es auch bezahlen. Ich rufe den nicht einfach so da.
Nein, warum sollte ich das machen? Ich zahle ihn noch an die Krankenkasse. Die Krankenkasse soll das zahlen.
Nein, weil wenn ich wirklich was habe, dafür zahle ich meine Krankenkassenbeiträge. Ja. Ich denke, es kommt immer darauf an, ob ich ihn mit Grund rufe oder ohne Grund rufe. Da macht man einen Unterschied.
Nicht gut.
Nee, als Betroffener nicht, wenn ich selber zahlen muss, dann auch noch.
Wir bezahlen doch selber schon genug Krankenkassenbeiträge, oder nicht?
Unfair den Leuten gegenüber, weil die haben sich das nicht ausgesucht. Einen Rettungsdienst brauchen.
Wenn das wirklich so ein Unfug damit getrieben wird, dann definitiv finde ich es okay.
Ha, schwierig. Na, dass man denn nicht anruft eher und dann, ja, zur Not ist Fall, es schief geht, ne? Und dann derjenige stirbt eventuell, weil die Hilfe halt, weil die sich die das einfach nicht leisten können.
Es muss ja irgendwie umgelagert werden, aber wenn es in dem Fall den betreffenden Patienten betrifft, ist es natürlich schwierig und hindert wahrscheinlich die Menschen dann daran, in einem Akutfall einen Rettungswagen zu rufen, was ich kritisch finde.
Ja, und dann gab es noch die dänischen Kolleginnen, die auch noch ein ganz kleines Zitat dazu am Ende hatten.
Lovely we are to live in Denmark.
Ja, lovely we are living in Denmark. Es ist schön, dass wir in Dänemark wohnen und nicht in Deutschland, wenn es so weit kommt. Und ja, das muss ich sagen, aus Sicht eines Notfallsanitäters macht mir tatsächlich auch ein bisschen Angst. Nicht, weil die Menschen irgendwie sparen wollen, sondern weil im Notfallzeit immer Leben kostet. Und ein Herzinfarkt, der verhandelt nicht. Ein Schlaganfall, der wartet nicht, bis man die Haushaltskasse mal geprüft hat. Und die Atemnot wird auch nicht besser, weil man eben jetzt Angst vor der Rechnung hat. Wenn Menschen anfangen, medizinische Dringlichkeit gegen finanzielle Sorgen irgendwie aufzuwiegen, dann haben wir ein echtes Problem, Leute. Ja, also ich arbeite im Rettungsdienst schon jahrelang. Ich sehe täglich, was passiert, wenn Fahrzeuge zum Beispiel fehlen. Nicht, weil alle immer nur grundlos anrufen, sondern weil unser System, finde ich auch, falsche Entscheidungen begünstigt. Ja, wir fahren Einsätze, die medizinisch nicht immer lebensbedrohlich sind und das schon zuhaufe. Ja, das bindet auch echte Ressourcen und das frustriert auch uns, muss man einfach sagen. Aber ich glaube, höchstpersönlich, das ist meine Meinung, ihr könnt da gerne auch euren Saft dazugeben über retterview.de/fragen oder eben auch gerne auf Spotify in den Kommentaren oder auf unserer Webseite in den Kommentarsektionen. Der Bürger, finde ich, ist nicht unbedingt das Kernproblem. Und damit, glaube ich, komme ich zu so einem Punkt, den ich bewusst so zugespitzt habe, als ich geschrieben habe, der Bürger ist schuld. Ihr könnt das vielleicht auch nochmal lesen auf LinkedIn und so weiter. Nein, finde ich, ist er nicht. Ja, wir leben in der Gesellschaft, die sagt, 24/7 muss immer Service da sein, aber das haben wir auch schon vorher immer geliefert. Der Rettungsdienst war ja immer da. Das Problem liegt, glaube ich, in der Struktur. Leitstellen, ärztlicher Bereitschaftsdienst und Rettungsdienst sind halt einfach nicht ausreichend verzahnt. Wir haben die 116, 117, wir haben die 112. Wir haben die Hausärzte im ambulanten Bereich und die Notaufnahmen. Und das läuft alles oft nebeneinander, finde ich, und nicht miteinander. Die Disponentinnen und Disponenten, die stehen unter massivem Druck, und zwar auch rechtlich. Wenn sie einen Einsatz nicht schicken und es geht irgendwas schief, dann trägt am Ende die Person, diese eine Person, die Verantwortung. Also wird im Zweifel halt einfach immer geschickt. Nicht aus Bequemlichkeit, sondern natürlich aus Selbstschutz. Und wer kann es diesen Leuten da oben auch verdenken? Hinzu kommt noch, es fehlen vielerorts einfach moderne und einheitliche technologiegestützte Abfragesysteme, die das durchaus verhindern könnten, dass ein Rettungsmittel eben falsch gelenkt wird, beziehungsweise ein, ich nenne es jetzt mal, falsches Rettungsmittel oder Hilfsmittel eben zum falschen Notfall oder Nicht-Notfall. Entscheidungen werden hier auch unter Zeitdruck getroffen, ohne gute Alternativen. Statt dessen, dass man einfach eben sagt, gut, okay, wir haben jetzt anhand dieser wenigen Fragen, die wir gestellt haben, festgestellt, sie sind jetzt nicht der akute Notfall, sondern wie ich würde sie jetzt weiterleiten an unsere Kollegen der 116/117 oder des Kassenärztlichen Bereitschaftsdienstes oder einer Gesundheitshotline, die ja die 116/117 durchaus auch sein sollte, um dort weiter Hilfe zu bekommen, um dort vielleicht sogar weiter zu beraten. Und ich habe es schon in anderen Ländern gesehen, wie dort Menschen nicht allein gelassen werden an einer Warteschlange am Telefon oder irgendwie an so einem Callcenter, sondern einfach ja Leute, die da medizinisch nicht ausgebildet sind, sondern eben Leuten, die mit den Menschen dort vor Ort nochmal Abfragekataloge abgehen, aber auch einfach nochmal darüber reden, was sie denn genau haben. Auch hier wird nochmal geguckt und differenziert. Könnte das vielleicht doch ein Notfall sein? Dann wird das eben nochmal umgeleitet, beziehungsweise dann ein Rettungswagen rausgeschickt. Oder aber es wurden dann teilweise sogar Arzttermine gemacht oder der Kassenarzt rausgeschickt. Ohne Wenn und Aber, ohne Diskussion, nee, da fahre ich nicht hin und so weiter, sondern die Leitstelle hat dann schon weiter entschieden. Das ist ja bei uns hier auch teilweise nicht so. Ich habe das selbst schon als Notfallsanitäter erlebt, habe selbst aber der 116/117 angerufen im Einsatz und wollte dann eben quasi einen Patienten, ich nenne es immer, verkaufen. Ja, es ist fast wie so ein Verkaufsgespräch, weil man auch hier die Frage als Fachkraft bekommt, warum soll denn da jetzt der Kassenarzt hin? Und wenn wir das eben entscheiden, dann sollte man da auch kaum Diskussion machen. Das heißt also, konkret, wird ein Patient ins Krankenhaus gebracht, wird er halt ja bezahlt, wird er vor Ort fachlich korrekt versorgt, wird er nicht bezahlt und hat trotzdem irgendwie nichts gewonnen, außer noch viel mehr Stress und viel mehr Probleme. Ja? Und es ist einfach medizinisch und auch organisatorisch, finde ich, absurd. Denn die Entscheidung, nicht zu transportieren, ist häufig die anspruchsvollere und verantwortungsvollere und die verantwortungsvollere Entscheidung, weil sie braucht eben Erfahrung, sie braucht Ausbildung, Rückgrat, und das wird aber einfach im aktuellen System komplett finanziell ignoriert. Was passiert also, wenn wir zahlen sollen? Wenn wir jetzt sagen, dann zahlen sie halt alle mal pauschal irgendwas. Dann verschieben wir das Problem. Wir entlasten kurzfristig die Kommunen zwar, ja, aber wir schaffen einfach neue Risiken. Weil Menschen mit wenig Geld, das haben wir vorhin schon gehört, die zögern dann, den Rettungsdienst zu rufen. Das wollen wir nicht, weil Menschen, die wirklich einen Herzinfarkt oder ähnliches erleiden, die brauchen den Rettungsdienst. Menschen mit Vorerkrankungen, die zögern, obwohl die gegebenenfalls bei einer Exazerbation, also bei einer Verschlechterung, massiven Verschlechterung ihrer Erkrankung, gegebenenfalls nicht den Rettungsdienst rufen. Ja? Und auch Menschen mit schlechten Erfahrungen, die zögern. Wir können nicht verlangen, dass die Menschen medizinisch differenzieren können so stark. Das können sie nicht. Unsere Erste-Hilfe-Kurse geben das kaum her. Da heißt es sowieso immer im Zweifel den Rettungsdienst rufen. Und auch unsere medizinischen Vorkenntnisse aus der Schule sind ja mehr als miserabel, weil wir reden in der Schule nicht darüber. Wir haben da ganz andere Fächer als eben das. Denn Gesundheit und gesunde Ernährung oder im Allgemeinen Erkrankung, das ist, wenn es hochkommt, vielleicht gerade mal irgendein Wahlfach, wenn überhaupt nur eine Ganztagsbeschäftigung, die Kinder freiwillig eingehen können. Und am Ende, ja, kommen die Leute dann später kranker und gegebenenfalls instabiler oder Im schlimmsten Fall versterben sie sogar vor Ort, weil sie die Lage ja so eingeschätzt haben, dass sie dachten, sie halten das vielleicht noch aus oder sie warten noch ein bisschen ab, nur des Geldes wegen. Was dann passiert, kennen wir halt alle, auch für uns, wenn Leute ja kranker und instabiler werden. Es werden aufwendigere Einsätze, es werden längere Behandlungen und natürlich dann auch höhere Kosten, die gegebenenfalls hier jetzt wieder die Krankenkassen tragen müssen, weil man jetzt in die Intensivmedizin muss oder ähnliches. Es ist irgendwie keine Einsparung, finde ich. Das ist eine Kostenverlagerung auf Kosten der Patientensicherheit. Das heißt also, die Frage ist nicht, wer zahlt den Einsatz? Die eigentliche Frage ist doch, was wollen wir so vom Rettungsdienst? Also ist es ein Taxi noch mit Blaulicht oder eine eigenständige medizinische Leistung? Wenn wir wollen, dass Notfallsanitäter gute Entscheidungen treffen, dann müssen wir diese Entscheidung auch finanzieren und nicht nur den Transport, sondern eben die Versorgung. Die Kostenbeteiligung für Patienten sind meiner Meinung nach deswegen keine Lösung. Sie sind das Symptom eines Systems, das sich viel zu lange davor gedrückt hat, irgendwie den Rettungsdienst mal neu zu denken. Das sehen wir nicht nur in diesem Ressort so, das sehen wir in vielerlei Ressorts so. Solange wir also Fehlanreize nicht abbauen, Strukturen nicht besser vernetzen, präklinische Medizin nicht anerkennen, dann werden wir immer wieder an diesem Punkt landen. Und dann diskutieren wir nicht mehr über Geld, dann diskutieren wir auch über das Vertrauen der Gesellschaft in uns. Ja, also meine Frage an euch, wollen wir weiter darüber reden, wer angeblich zu Unrecht den Notruf wählt? Wir kennen das doch alle, wie man manchmal an der Wache sagt, boah, dem hätte ich jetzt aber gerne mal eine Rechnung geschickt. Aber damit sollten wir echt ein bisschen vorsichtiger sein. Wir wollen endlich darüber reden, wie wir Strukturen und Vernetzung und Finanzierung so gestalten, dass die Hilfe dort ankommt, wo sie wirklich gebraucht wird. Gerne, wenn ihr mir eure Meinung schreibt über retterview.de/Frage, dann seid dabei sachlich ehrlich, aber diskutiert auch kontrovers und akzeptiert auch die Meinungen von anderen, wenn ihr irgendwo in Foren jetzt darüber redet.
Retterview Community Fragen.
Und zwar, der Thilo hat gefragt, mit 13 Jahren würde es mich interessieren, ob auf dem Rettungswagen jeder ein Funkgerät hat und zusätzlich eins fest installiert ist oder ob es nur fest installiert ist und keiner ein Funkgerät hat. Und ich muss jetzt sagen, lieber Thilo, das ist wirklich unterschiedlich. Ich habe in einigen Rettungsdiensten schon erlebt, dass alle Rettungskräfte ein Funkgerät haben, was ich übrigens super sinnvoll finde. Bei mir im Rettungsdienst hier ist es zum Beispiel so, da haben wir nur ein großes Funkgerät für den Rettungswagen, ja, und dann noch ein Handfunkgerät, ja, für den Fall, dass wir mit anderen kommunizieren müssen. Das kann man auch manchmal mitnehmen einfach. Aber ja, ich hätte es schon gerne, dass jede Einsatzkraft tatsächlich ein Funkgerät hat, weil ich habe das in Wien erlebt, aber auch schon in anderen Rettungsdienstbereichen, dass man zum Beispiel doch mal von irgendwo mit der Leitstelle quatschen muss oder aber auch untereinander. Wenn jetzt zum Beispiel der Rettungssanitäter runtergeht, die Trage holt oder noch irgendein Gerät holt und mir passiert da oben jetzt ganz dringend was, dann möchte ich den schnellsten Kontakt zu meinem Rettsan haben. Und da möchte ich einfach dem Kollegen unten sagen, komm bitte sofort wieder hoch, hier ist was passiert, ich brauche deine Unterstützung oder wie auch immer oder auch einen Notruf absetzen. Und ja, das sollte man am besten übereinführen, ist aber immer Sache der Kommune, des Kreises, wie das Ganze geregelt wird in der Funkordnung und dementsprechend kann ich dir da leider keine pauschale Antwort geben für alle Rettungsdienste. Also es ist überall anders. Die Lilly hat geschrieben, hi Retterview-Team, in der letzten Podcast-Folge kam ja die Frage auf, wovor habt ihr im Schulsanitätsdienst meistens Angst? Okay, ich glaube, da redet es ja von einer Folge, die, glaube ich, ein bisschen weiter schon her ist. Sie ist selbst 1,5 Jahre im Schulsanitätsdienst und auch seit diesem Jahr im Vorstand. Es gibt also einen Vorstand auch im Rettungsdienst. Spannend, finde ich cool. Meine größte Angst ist, dass es irgendwann mal zu einem Massenanfall von Verletzten kommt, da ich noch nicht wirklich viel mit einem Triage-System zu tun habe. Habt ihr da vielleicht irgendwelche Tipps? Liebe Lilly, also erstmal krass, dass ihr euch mit MANFs, also mit Massenanfällen von Verletzten, auseinandersetzt. Und Triage habe ich im Schulsanitätsdienst, muss ich sagen, noch nie großartig behandelt, denn das gehörte einfach nicht dazu. Wichtig war für uns Erste Hilfe lernen, Blutdruck messen und so weiter, diese Sachen. Ne? Vor allen Dingen Techniken beherrschen, viel wiederholen, damit das wirklich gut sitzt und so weiter. Und ich muss jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, im Falle eines Massenanfalls von Verletzten ist es natürlich toll, wenn ihr euren Lehrerinnen und Lehrern helft. Aber dabei gilt wirklich immer, Eigenschutz geht vor. Und das heißt also für euch, weil auch gerade hier die Schulen natürlich für euch die Verantwortung übernehmen, verlasst ihr bitte sofort nach Anweisungen der Schule das Gebäude auf den Sammelplätzen und begebt euch dahin. Ihr könnt dort ja gegebenenfalls auch noch eure Schülerinnen und Schüler betreuen, zusammen mit den Lehrern. Aber hier muss man sagen, muss man den Erwachsenen jetzt den Vortritt lassen, weil wir wir sind einfach nachher, wenn der Rettungsdienst kommt, die Feuerwehr oder ähnliche Systeme, dann einfach auch da besser hingeschult. Und so ein Massenanfall von Verletzten, der klingt vielleicht in den Planspielen, die man so macht, erstmal ganz aufregend, ist aber eine enorme psychische und auch körperliche Belastung, die man euch als Schülerinnen und Schüler durchaus nicht anvertrauen sollte, vor allen Dingen im, nennen wir es mal, nicht professionellen Bereich. Deswegen, liebe Lilly, kann man sich natürlich gerne, wenn man sich damit auseinandersetzen möchte, bei einer Jugendorganisation, ne, Jugendrotkreuz, Malteser Jugend, Johanniter Jugend, ASB Jugend und so weiter, da gerne mit einbringen und dann eben vielleicht auch mal über dieses Thema sprechen. Spätestens aber, wenn du dann zum Beispiel 16, 17 bist, in den Katastrophenschutz gehen möchtest, dann auf jeden Fall daran, ich kann das nur unterstützen, geh da ruhig rein, denn dort übt und lernt ihr tatsächlich, wie man mit Massenanfällen umkommt. Aber ich muss auch sagen, auch dort ist so ein erster Mann, wenn man ihn wirklich mal erleben sollte, kein Kinderspiel. Und auch für uns Profis ist es immer wieder eine massive Herausforderung, sowohl das Triage-System als auch erstmal aus dem Chaos eine Ordnung zu schaffen. Also liebe Lilly, keine Sorge, dass du da jetzt irgendwie ja nicht so viel Erfahrung oder nicht so viel weißt darüber beziehungsweise unsicher bist. Vollkommen normal. Wir Erwachsenen sind da ganz genauso. Und so richtige Tipps habe ich nichts dazu, außer du holst dir mal so ein, zwei Bücher aus dem Bevölkerungs- und Katastrophenschutz und liest dir dazu ein bisschen was durch. Wichtig ist aber, ne, eure eigene Sicherheit geht vor und gerade auch wenn ihr Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter seid, haben die Lehrerinnen und Lehrer, also der Schulkörper an sich, immer noch die Oberhand über euch und auch die Aufsichtspflicht. Das heißt, ihr dürft hier nicht eigenständig anfangen, hier irgendwas zu machen, was nach oder gegen das Konzept der Schule ist, und das wäre hier in diesem Fall immer die Evakuierung zuerst. Als letztes hat uns der David noch geschrieben, oder David, vielleicht wird er auch so ausgesprochen. Hallo, liebes Retterview-Team. Ich hatte letztens ein Gespräch mit meinem Vater und er ist bei der Freiwilligen Feuerwehr und meinte, dass man Personen, die durch einen Stromunfall verletzt sind, von der Stromquelle kicken oder schucken kann. Schucken, kenne ich noch gar nicht das Wort. Stimmt das? Außerdem wollte ich fragen, wie man einen Sicherungskasten am besten sichtbar macht, damit Rettungskräfte ihn besser sehen können. Liebe Grüße, David oder David. Puh, mein Lieber, da würde ich jetzt mal ganz vorsichtig sein mit meinen Aussagen, aber hier mal so mein Ansatz, ja. Der wichtigste Punkt ist immer, Eigenschutz geht vor. Wenn du selbst Teil dieses Stromkreises wirst, dann haben wir im schlimmsten Fall nachher irgendwie zwei Verletzte, das wollen wir nicht, ja. Also richtig ist ja, wenn die Stromquelle nicht sofort abgeschaltet werden kann und kein isolierter Gegenstand irgendwie da ist, ja, dann kann es im absoluten Notfall, ich betone das nochmal ganz doll, absoluter Notfall, sinnvoll sein, die Person mit dem Fuß wegzustoßen. Warum der Fuß? Weil mit dem Fuß hat man möglichst wenig Kontaktfläche und ein Oberkörper oder dein Oberkörper gerät nicht so schnell in den Stromkreis rein, aber es ist jetzt nicht der absolute Isolationspunkt. Also bitte wirklich, wirklich vorsichtig und ganz wichtig, niemals irgendwie mit den Händen anfassen, niemals irgendwie barfuß oder auf nassen Untergrund treten und niemals vor allen Dingen, wenn du dir unsicher bist, besser ist wirklich immer den Strom abschalten, Sicherung, Not aus, Stecker ziehen, ja, wenn es eben gefahrlos möglich ist. Ansonsten muss man halt leider auf die Retter warten, so kacke das wirklich ist, ja. Wie kann man jetzt so einen Sicherungskasten unbedingt sichtbar machen? Das ist eine richtig gute Frage und echt hilfreich für die Einsatzkräfte. Also ein Sicherungskasten, der sollte erstmal immer frei zugänglich sein, nicht zugestellt sein, nicht verbaut sein oder sonst irgendwas. Das heißt, wenn ihr jetzt mal durch eure Wohnung geht, dann schaut doch mal, wo euer Sicherungskasten ist, den fasst ihr bitte nicht an, da macht ihr nichts dran, aber schaut doch einfach mal, ist der wirklich immer frei zugänglich, ne? Und so eine Beschriftung an der Tür oder im Flur ist auch immer grundgeil, ne? Also wenn du irgendwie irgendwo Sicherungskasten dran schreibst, ja, oder ähnliches oder so ein Stromzeichen ranmachen würdest, das würde uns schon enorm helfen. Bei Einfamilienhäusern kann man auch so einen Hinweis im Hausflur oder so einen kleinen Aufkleber an der Innenseite der Haustür irgendwie machen. Also je schneller der Strom aus ist, desto sicherer ist natürlich immer die Rettung. Und ich denke mal, du meintest mit diesen Schubsen, ne? Also wegstoßen kann im äußersten Notfall, wie gesagt,
absolut sinnvoll sein. Eigenschutz hat halt vollkommen Priorität. Ne? Deswegen pass da bitte wirklich immer auf, bevor du sowas machst, weil ja, dein Papa, der ist in der Feuerwehr, der hat gelernt, wie man mit Strom umgeht, da muss man wirklich vorsichtig sein und deswegen würde ich jetzt auch sagen, lieber David, mach's bitte nicht, wenn du dir da sehr unsicher bist oder sowas, sondern guck einfach, ob du irgendwie den Strom abgestellt bekommst, bevor du da irgendjemanden ja mit dem Fuß wegkickst oder vielleicht in der Panik auch noch jemanden anfasst. Das kann dich im schlimmsten Fall sogar das Leben kosten. Deswegen sei da immer vorsichtig. So, ihr Lieben, wir haben die erste Folge der Staffel 3 hinter uns gelassen und ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Wichtig ist für uns natürlich immer, dass ihr uns eure Meinungen schreibt in die Redaktion. Einfach über retterview.de/Frage. Haut rein, was euch bewegt, welches Thema sollten wir als nächstes bzw. in den nächsten Folgen mit rannehmen. Welche Frage, Eingangsfrage oder These bewegt euch denn am meisten? Und habt ihr jemanden, den ihr unbedingt mal hier im Podcast hören wollt, dann schreibt uns das auch immer sehr gerne. Die Webseite steht euch immer offen, genauso wie die Kommentare auf Spotify. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr weiterhin mir und diesem Podcast hier gewogen bleibt. Bis zum nächsten Sonntag. Da bin ich auch mal gespannt, was ihr von diesem Thema haltet. Näheres erfahrt ihr auf jeden Fall in dieser Woche. Und falls wir uns nicht wieder hören sollten oder sehen sollten, dann wünsche ich euch erstmal ein tolles Weihnachtsfest. Und wir sehen uns wahrscheinlich nochmal oder hören uns zwischen Silvester und Neujahr. Also bis denn, euer Sammy.
Retterview.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfallsanitäter Sammy Splint.